Nach einem nicht so lustigen Jahresrückblick geht es weiter mit Tom Strohschneider, linke Dinge, unsere Rubrik bei Radio Frei. Und Tom Strohschneider ist nicht mehr Chefredakteur der Tageszeitung Neues Deutschland, sondern jetzt Redakteur auch einer Zeitung, einer Monatszeitung, die heißt Oxy, Kritik an der Ökonomie, wie man das auch mal nennt. Es gibt einen Blog dazu und beschäftigt sich im weitesten Sinne mit Wirtschaft. Ich freue mich jetzt, dass Tom Strohschneider in der Leitung ist. Guten Morgen, Tom.
Schönen guten Morgen.
Wie kann man denn diese Monatszeitung einordnen? Geht es da wirklich nur um Ökonomie oder geht es auch weiter?
Ja, ich glaube, es gibt zwei oder drei Hintergedanken, die uns damals bewogen haben, dieses kleine, aber feine Projekt anzuschieben. Der erste ist, dass man eben genau nicht zwischen diesen Sphären Wirtschaft, die Wirtschaft und die Politik trennen kann. Eine klassisch kritische Haltung zur Gesellschaft muss immer das eine in dem anderen erkennen. Was auf der politischen Ebene passiert, ist ja in der Regel fundamentiert in der Ökonomie. Der zweite Aspekt war, es gibt praktisch von links nichts in diese Richtung. Es gibt ein paar, wenn man so will, Expertenmagazine und Zirkulare. Aber eine Zeitung, die auch tatsächlich versucht, eine Debatte darüber anzustoßen, was ist linke Wirtschaftspolitik, wie kommen wir überhaupt weiter, was kann man von Marx lernen, aber auch von anderen. Ja, und der dritte Punkt war tatsächlich vielleicht sogar so ein bisschen politischer Gedanke, nämlich, dass die Diskussion, die wir gerade führen über Krise um Parteiensystem und so weiter und so fort, nur dann sinnvoll geführt werden können, wenn man auch ein bisschen die Kritik der politischen Ökonomie betreibt. Und das ist das Anliegen dieses kleinen Projekts.
Das kleine Projekt füllt ja eine Riesenlücke. Ich finde das ja auch, dass die Linke mehr über Ökonomie, über Wirtschaft diskutieren müsste, denn das ist ja das Primat unserer Gesellschaft, unseres Zusammenlebens. Wie ist denn bisher die Reaktion, gerade aus dem linken oder emanzipierten Spektrum? Nehmen die eure Diskussion wahr?
Ja, das wird natürlich gemacht. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt an der einen oder anderen Stelle auch sehr interessante Bemühungen, diese Debatte wieder ein bisschen anzuschließen, ein bisschen stärker in den Vordergrund zu rücken. Ich will auch gar nicht kritisieren, dass wir uns mit ideologiekritischen Fragen viel beschäftigen, dass viele Leute, die sich politisch engagieren, in Alltagskämpfen verstrickt sind. Wenn man sich anguckt, wie viele Menschen sich für diese und jene Dinge engagieren, aber eine Diskussion, die ein bisschen grundsätzlicher auch Fragen der politischen Ökonomie wieder betreibt, ist sinnvoll. Und da gibt es auch Reaktionen. Es gibt auch in den ein oder anderen Zusammenhängen da auch neue Versuche. Wir haben ja eine interessante politische Konjunktur. Wir haben gewissermaßen eine große, ja, auch Irritation, viele Fragen, wenig Antworten, eine neue Zusammensetzung auch in der politischen Sphäre, was die Parteien angeht. Wir haben diesen enormen Rechtsruck auf der einen Seite. Und das andere passiert sozusagen im Gefolge der großen Krise von 2007 und folgende. Und ich glaube, diese beiden Elemente, also die Entwicklung der globalen Ökonomie, des globalen Kapitalismus in den Blick zu nehmen und gleichzeitig die Alltagsfragen politischer Natur zu bearbeiten, ist eine gute Sache.
Wobei, ja, wenn man Jan Fleischhauer glauben möchte, dann ist dieser Kampf ja schon verloren. Er prophezeit, dass die Linke den Kampf gegen rechts auf jeden Fall verlieren wird und liefert auch gleich eine Begründung mit. Er sagt, früher haben sich Politiker links der Mitte als Anwälte der einfachen Leute verstanden. Heute ist die breite Masse den Anführern eigentlich nur noch peinlich. Sie gilt ihnen als vorurteilsbeladen, ungebildet und zu wenig weltgewandt. Also diese klassische Distinktion, wir entfernen uns von den schmutzigen Arbeitern, von denen, die AfD wählen, die protestieren und so weiter, die, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Hat Jan Fleischhauer auch ein bisschen recht?
Also ich glaube nicht, dass er ein bisschen recht hat. Erstens spricht er möglicherweise unbewusst über sich selbst. Mag schon sein, dass im oberen Milieu der Feuilleton-Autoren eine gewisse Abneigung gegenüber den unteren Klassen lange Zeit vorherrschte, dass man sich jetzt damit ein bisschen wichtig machen kann, dass man in so eine Diskussion mit reinhaut, in der die Linke sich ja tatsächlich fragt, haben wir uns zu wenig von klassenpolitischen Belangen leiten lassen? Gab es eine zu große Distanzierung zu den unteren Segmenten der beschäftigten Milieus und so weiter und so fort? Das ist eine ganz, ganz schwierige Diskussion, die man doch auf gar keinen Fall auf solche Schlagworte vereinfachen kann, runterbrechen kann. Ich will nur an zwei Sachen erinnern. Die historische Arbeiterbewegung war natürlich eine stark klassenpolitisch und eine stark auch an der seinerzeit noch etwas homogeneren Arbeiterklasse orientierte Angelegenheit. Ihre Ziele waren aber schon ganz früh, wenn man so will, postmaterialistisch. Es ging um Wahlrecht, es ging um Redefreiheit, es ging um Meinungsfreiheit und Pressefreiheit. Das waren immer Aspekte um Frauengleichberechtigung, die eine ganz, ganz zentrale Rolle auch in der klassischen, in der frühen Arbeiterbewegung spielten. Wir haben jetzt viel über 68 diskutiert. Immer wieder wird dabei ausgeblendet, dass 68 nicht nur eine Angelegenheit von freier Liebe und langen Haaren und besetzten Häusern irgendwie im Gefolge war, sondern dass es da auch ganz konkret um, ja, wenn man so will, materielle, soziale Auseinandersetzung, um klassenpolitische Dinge geht. Ich erinnere nur daran, dass es eine umfangreiche Bewegung der Auszubildenden seinerzeit gab, das gegen Fahrpreiserhöhungen protestiert wurde. Und wir hatten im Übrigen auch um 68 herum Streikzyklus in den Betrieben und es wirkte ja auf diese Bewegung zurück. Also insofern ist dieser Versuch der Linken jetzt ans Bein zu binden, sie hätte sich mit ihren ureigenen Themen zu wenig beschäftigt. Einer, den man erstens schon ernst nehmen muss, natürlich, aber das ist jetzt auch normal, man muss immer wieder über strategische Fragen darüber diskutieren, ob die Analyse noch auf der Höhe der Zeit ist. Aber zweitens ist ja auch ganz interessant, dass jetzt, wenn man so will, Pars pro Toto in diesem komischen Sound, den auch Fleischhauer da bedient, eigentlich der Identitätspolitik, also Fragen der Differenz, der Gleichberechtigung unterschiedlicher Lebensstile und so weiter und so fort, die Schuld an etwas zugewiesen wird, was ja ureigene Schuld neoliberaler, profitmaximierender Durchsetzungspolitik von oben ist. Ja, also man kann jetzt nicht sagen, dass die Linken, überhaupt ja ein recht umfangreicher Begriff, dafür verantwortlich sind, dass es eine große Spreizung zum Beispiel der Vermögen oder der Einkommen gibt. Das ist doch, also da wird ja auch ein bisschen Ablenkung und im Trommelwirbel des Feuilletonierens gemacht. Ich glaube, wir sind gut beraten, uns da mit den auch sehr widersprüchlichen Entwicklungen sehr ruhig und sehr analytisch auseinanderzusetzen. Da hilft es jetzt auch gar nicht, so eine Debatte zu führen, bist du jetzt mehr für kulturelle linke Fragen und du bist mehr für soziale linke Fragen. Das eine gehört mit dem anderen zusammen. Kleine Anmerkung noch zu diesem Thema. Der Olle Marx hat seinerzeit als ein wichtiges Ziel gesellschaftlicher Emanzipation die Vergrößerung der Disposable Time, also der verfügbaren Zeit für die Leute, ausgerufen. Wenn ich mir überlege, was darin eigentlich steckt, dann ist es natürlich auch ein Ziel, was weit über rein soziale Belange, über Fragen der Einkommen und so weiter hinausgeht. Da steckt schon auch das postmaterialistische, das Freiheitsversprechen mit drin. Man sollte die Sachen zusammendenken und nicht gegeneinander ausspielen.
Du hast die Arbeiterbewegung angesprochen, die Partei der Arbeiterbewegung, die ursprüngliche Partei der Arbeiterbewegung. Was hat die denn rausholen können in den Verhandlungen oder wird sie tatsächlich auch was rausholen können für die Menschen, die in Deutschland leben? Wie ist dein Eindruck, was die ersten Ergebnisse dieser Sondierungen betrifft?
Ja, man muss da ganz nüchtern sein und sagen, das ist wirklich kein sozialdemokratisches Politikergebnis. Da kommt man aber dann auf zwei Fragen. Erstens haben wir uns wirklich was anderes erwartet. Da wird ja jetzt bisweilen auch eine Aufregung an den Tag gelegt über die Ergebnisse der Sondierungen bis hierher und der Koalitionsverhandlung, als ob nun diese SPD, von dieser SPD zu erwarten gewesen wäre, dass sie nun jetzt tatsächlich die große kurspolitische Wende irgendwie anstrebt. Das war ja nicht der Fall. Der zweite Punkt ist, ja, es ist, wenn man so will, ein, kann man ruhig so sagen, beschissenes Sondierungsergebnis, insbesondere Fragen der Migrationspolitik. An anderer Stelle richtet das zumindest keinen Schaden an und ich gehöre zu denen, die dann auch sagen, na gut, man muss dann vielleicht auch mal realistisch sich angucken, was eigentlich an Alternativen gerade möglich wäre. Da war sozusagen als eher theoretische Alternative eine Minderheitsregierung genannt worden. Da bin ich auch skeptisch unter den derzeit im Parlament sichtbaren Mandatsverhältnissen. Da ist es dann nämlich nicht so, dass die Progressiven irgendwas durchsetzen könnten, sondern Merkel würde freie Hand haben, zum Beispiel auf europäischer Ebene. Das muss nicht unbedingt sinnvoll sein. Außerdem war diese Option durch ein Nein der Union ja blockiert. Und die andere Option sind Neuwahlen. So, da guckt man sich mal an, wie gerade der Trend der Zustimmung im Parteienlager ist. Und da kann man dann vielleicht auch nicht unbedingt das für eine bessere Lösung halten. Es kommt jetzt darauf an, nicht in der Frage große Koalition oder nicht große Koalition die entscheidende Auseinandersetzung zu sehen, sondern sich zu überlegen, auf welche Weise, an welchen Orten und auch mit in welchem Verhältnis so zwischen Parteipolitik, Parlamentspolitik und sozialer Bewegung man eigentlich das, was nötig ist, hinbekommt. Nämlich ein Prozess der Reorganisierung der progressiven Linken. Ich glaube, da stehen wir erst am Anfang.
Stehen wir am Anfang und das Parlament ist ja nicht der einzige Ort, wo politisch debattiert wird und Politik gemacht wird. Schauen wir manchmal zu sehr auf das Parlament, auf die AfD und auf die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag?
Naja gut, es liegt ja in der Natur der Sache, weil auch viel darüber berichtet wird. Und es gab, wir haben ja auch hier auf dem Sender schon vor einiger Zeit mal darüber gesprochen, es gab ja sowas wie den Sommer der Migration mit unglaublich vielen Leuten, die sich da engagiert haben. Da ist erst recht spät der Fokus in der Berichterstattung auch ein bisschen stärker darauf gesetzt worden. Es gibt eine gewisse Überbetonung dieser gezielten rechtsradikalen Tabubruch-Rhetorik von seitens der AfD und so weiter und so fort. Aber es gibt, glaube ich, jetzt auch nicht den Ort sozialer Auseinandersetzung, die große, ja, sichtbare Bewegung, wo man jetzt sagen könnte, schaut mal dorthin, liebe Medien, da passiert gerade was. Ich glaube, die Ausdifferenzierung der vielen Auseinandersetzungen auch auf kommunaler Ebene, wo recht viel passiert, in Fragen der Mietenpolitik, da wird Widerstand gegen Zwangsräumung an den Tag gelegt, da gibt es Debatten über eine Stärkung des Öffentlichen, da wird über konkrete Hilfe im Alltag, also über, wenn man so will, das Lebendigsein der Solidarität nicht nur geredet, sondern das wird dann auch gemacht und da spielen dann tatsächlich Parteizugehörigkeiten gar keine Rolle mehr. Das ist aber relativ klein und passiert zwar an vielen Stellen, aber nicht in so einer, ja, wenn man so will, große Erzählung in sich schon tragenden die Massenbewegung. Vielleicht muss man sich von dieser Idee auch verabschieden. Es wird halt aufgrund auch der Komplexität der individuellen Lebensführungsmodelle, der politischen Auseinandersetzung, auch der sozialen Lagen, wahrscheinlich gar nicht mehr zu so etwas wie dem heißen Herbst, von dem wir vor 15, 20 Jahren immer träumten, noch geben, sondern eben eine Vielzahl, eine Vielheit und eine Vielfalt von sozialen Auseinandersetzungen. Und da ist es natürlich dann auch ein bisschen schwieriger, die, wenn man so will, übergeordneten und auch gleichrangigen politischen Interessen und Zielsetzungen von solchen unterschiedlichen Bewegungen herauszustellen. Da wird man darüber reden müssen. Wir haben es ja eingangs gesagt, welche Rolle spielt eigentlich die politische Ökonomie? Wie weit sind, stoßen alle diese Bewegungen immer wieder an sozusagen eine Grenze, die durch Profitlogik gesetzt wird? Das andere ist die Rolle des Öffentlichen. Was ist eigentlich, was will so eine Gesellschaft für sich eigentlich als Maßstab? Und was muss ich dann dafür auch bezahlen? Entsprechend werden Umverteilungsfragen eine Rolle spielen. Das ist nicht so einfach, sowas sozusagen gemeinsam zu denken, vor allen Dingen dann nicht, wenn ein starker Teil der politischen Debatte eben von dieser Parteienkonkurrenz, die ja bisweilen auch eher in der Konkurrenz besteht und nicht in inhaltlichen Fragen fokussiert bleibt.
Und wer sich inhaltlich auseinandersetzen will, mal zu lesen, kann ja mal ein Anfang sein, um sich auf Debatten vorzubereiten. Der ist bei Oxy wahrscheinlich gut aufgehoben. Wirtschaft anders denken, Kritik der herrschenden Ökonomie. Eine Monatszeitung, bei der Tom Strohschneider jetzt arbeitet. Man kann das in gedruckter Version haben oder gibt's das Ding nur online?
Nee, kriegt man am Kiosk, kann man sich ein Abo bestellen, gibt's eine App, also alles möglich. Einfach auf die Seite mal gehen, oxyblog.de, da findet man alle Infos.
Ich bedanke mich bei Tom Strohschneider, wünsche dir einen angenehmen Tag und eine schöne Zeit. Bis später.
Viele Grüße zurück, danke.